Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Guten Morgen, liebe Claudia.
Oh, es ist so schön, dich immer zu begrüßen und diesen Podcast anzufangen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir den jetzt noch über ein Jahr weitermachen.
Genau, und dann wahrscheinlich für immer. Weil dann wollen sie alle zu uns in den Podcast. Sie werden Schlange stehen.
Genau, wir müssen jetzt anfangen, vielleicht regelmäßiger Gäste einzuladen, damit wir dann ganz viele Bewerbungen haben, weil alle in unseren Podcast wollen.
Naja, wir haben bei jedem 10. Mal jetzt immer jemanden da gehabt, ne?
Genau, also wir haben jetzt zur 100. Sendung auch wieder eine Gästin und da freue ich mich auch richtig, richtig. Oh, das wird ein tiefer Podcast.
Sollen wir das schon sagen?
Wen wir haben? Ja, also von mir aus können wir das sagen.
Dann sagen wir das, genau. Wir haben die Annika Zipfel bei uns.
Ja.
Und wir werden mit der Annika über ein extrem spannendes Thema sprechen. Das haben wir gestern Abend, haben wir das besprochen, dass wir uns das trauen, weil es so wichtig ist. Und ja,
es gibt gar keinen besseren als Annika für dieses Thema. Und sie, ich meine, wir kennen sie jetzt einfach auch schon ja wirklich eine richtig lange Weile. Und das ist so tief. Und ja, also wir spoilern nicht allzu viel. Wir wollen jetzt auch Annika, weil das war jetzt nicht besprochen, dass wir das hier ankündigen, jetzt einfach auch nicht zu viel vorwegnehmen. Und sie soll sich einfach auch noch sortieren, des Themas wegen. Und dann werden wir diese Folge machen und freuen uns unfassbar darauf.
Ich freue mich auch und es wird ein spannendes Thema. Genau, ich sitze schon in den Startlöchern, ich fahre nämlich gleich weg, ich habe mich gerade noch geschminkt, während wir geplaudert haben. Frieda sitzt neben mir, die fährt heute mit.
Ach, wie schön.
Ja, wir waren schon lange
nicht mehr. Aber heute hast du nichts mehr, ne?
Nee, ich fahre ja jetzt dann ungefähr 7 Stunden Auto, ich habe heute nichts mehr, außer eine Autofahrt.
Hast du dich fürs Auto geschminkt, für dich selber?
Ja, natürlich.
Fürs Auto.
Ich muss ja auch tanken. Man weiß ja nicht, wen man trifft.
Ja, stimmt.
Nein. Schau mal, ich sitze im Auto die ganze Zeit. Man weiß auch nie. Guck mal, ich werde ja oft mal geblitzt, ne? Und ich möchte halt, wenn ich schon geblitzt werde, wenigstens einigermaßen, ne?
Nein, du wirst nicht mehr geblitzt.
Nee, bitte nicht. Ich habe so ein illegales Gerät jetzt. Und ich höre auf das illegale Gerät. Ich benutze es auch wenn es illegal ist. Also alle, die uns jetzt zuhören, zeigt mich doch an. Tja, ich habe ja seit ein paar Wochen meinen Führerschein wieder. Ich genieße das Autofahren und es ist schon wirklich Freiheit ein Stück weit.
Definitiv.
Ich musste ja relativ viele Termine verschieben, war ja lange jetzt nicht on the road, bin ein bisschen Zug gefahren, jetzt kann ich ja wieder alle Termine machen, wo ich mit dem Zug nur schwer hinkomme. Und jetzt ist auch Frieda immer wieder dabei und ich habe morgen ein Inhouse-Seminar und danach fahre ich morgen dann auch nochmal zurück. Das wird zwar knackig dann, aber das ist okay. Schöne Hörbücher, ich höre im Auto ja immer Hörbücher. Hab ein Beifahrersitzbuffet, Frieda sitzt neben mir und wir planen lustige Dinge.
Und du fährst dann morgen diese 7 Stunden auch wieder zurück?
Ja, weil ich übermorgen hier sein muss.
Das ist knackig. Ja, das ist knackig. Aber gut. Wenn die Müdigkeit, wenn man das ganz gut im Griff hat, sonst kannst du ja auch Podcasts hören, dann hörst du einfach unsere letzten 7 Podcasts und du bist zu Hause.
Könnte ich machen, nur ich könnte auch Hörbücher hören.
Du kannst Hörbücher hören oder vielleicht, es gibt ja den einen oder anderen Podcast, den du ja auch magst.
Ja, ich höre Hörbücher. Ich habe Hörbücher für dich. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo meine Hörbücher sind, dann kann ich dir sogar sagen, was ich hören werde. Ich hoffe nur nicht, dass sich das jetzt irgendwie anschaltet. Oh ja, ich habe schöne Hörbücher, ganz viele neue.
Ich freue mich sehr drauf. Was hörst du denn? Sag mal an.
Ich fange jetzt an mit, warum macht meine Bibliothek nicht auf? Ist ja spannend. Ich höre jetzt als allererstes Unter Heiden von Tobias Haberl. Für die Hinfahrt 7 Stunden 28 Minuten.
Perfekt.
Und auf dem Rückweg muss ich dann gucken, da muss ich irgendwas hören, was mich gut wach hält. Ich habe 194 Titel in meiner Bibliothek, mein lieber Mann. Ich habe aber viele Hörbücher.
Du könntest Fitzek hören.
Ah, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist mir echt, der gruselt mich ja schon nach den ersten zwei, aber da könnte ich nicht einschlafen. Ja, vielleicht höre ich Fitzek auf der Rückfahrt. Aber wenn es dann dunkel ist,
Es ist auch ganz ungünstig. Ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich mir ganz spontan einen Fitzek gekauft und das natürlich durchgelesen. Und zwar war das, ich weiß jetzt gar nicht, das Kalendermädchen. Mhm. Und das Kalendermädchen handelt von einer Frau und es geht vor allen Dingen geht es um eine Hütte im Wald.
Oh Gott.
Und ich war ja jetzt letzte Woche in einer Hütte im Wald. Mhm. Mhm. Alter Verwalter. Also das sollte man nicht tun. Eine Woche vorher einen Fitzek-Roman über eine Hütte zu lesen, wo natürlich auch so Geheimgänge sind, wo dann jemand reinkommt und ständig irgendwelche Sachen verlegt, man sich so beobachtet fühlt. Mhm. Oh Gott, das war wirklich meine Herren. Ich habe es aber überlebt. Ich bin wieder in der Zivilisation angekommen. Und ja, war schon ein spannendes Erlebnis. Aber man sollte kein Fitzek-Buch lesen, bevor man sich alleine in eine Waldhütte begibt. Das ist nicht zuträglich.
Ja, ich hatte
vielleicht lieber Juli C. oder so.
Ah, Juli C. habe ich, glaube ich, alles, was sie je geschrieben hat, aber was sie veröffentlicht hat, habe ich gelesen. Juli C. Oh, ich liebe, wie sie schreibt. Ich liebe so sehr.
Ah, wie schön.
Ja, ich muss mal gucken.
Ich habe was Besonderes.
Ja, vor allem so. Ich habe noch ein Hörbuch, das dauert fast 26 Stunden von Frank Schätzing, Helden. Das habe ich jetzt schon zweimal angefangen, aber irgendwie hat es mich noch nicht. Aber Frank Schätzing mag ich auch sehr.
Ja, das ist aber wichtig, dass es dich hat, dass du so richtig mit drin bist und dass du darüber gar nicht in irgendeine Müdigkeit oder so gerätst.
Genau so ist es.
Jetzt haben wir ja letzte Woche doch sehr intensiv über gewisse Themen gesprochen. Mhm. Und es haben tatsächlich sich von unseren drei Mithörenden, obwohl die Rückmeldung, die kam, die Dame kannte ich gar nicht. Wir haben vielleicht 5 Mithörer. Kann ja sein. Ja. Auf jeden Fall wurde gefragt, ob wir ja noch mal so ein bisschen auf dieses Thema Eingewöhnung eingehen können, weil doch im Moment, also sie hat so geschildert, dass sie gerade den Eindruck hat, dass zwar unfassbar viel in eine fast reformpädagogische Richtung gehen soll, aber sie den Eindruck hat, dass auch gerade seitens der Eltern oftmals etwas mehr, wie nannte sie es, Strenge gefordert ist. Also, dass man die Kinder gar nicht so verherzeln braucht, sondern es doch auch mal ein bisschen flotter gehen könnte.
Ich habe dir das, gestern Abend war Jahresbegleitung, da habe ich das auch schon angedeutet. Ich hatte gestern eine Beratung und in der letzten Woche auch mehrere Elternberatungen. Es ging nicht immer, aber oft auch um das Thema Eingewöhnung. Eingewöhnung in der Krippe jetzt, das war kein Kindergarten-Eingewöhnung. O-Ton einer Mutter: Frau Ballmann, das Spiel spiele ich nicht mit. Ich gehe doch nicht in eine Krippe, ich zahle doch nicht Geld dafür, dass ich dann auf dem Boden sitzen muss und da spielen muss, ich muss arbeiten. Nur in Deutschland wird so ein Geschiss gemacht. Das war eine Familie, die haben mehrere Kinder und die haben in mehreren Ländern gelebt, unter anderem in Frankreich. Und dann hat sie mir eben auch gesagt, von wegen, sie macht es nicht, sie braucht jetzt da einen Tipp von mir, wie sie das den Menschen in den Krippen erklären kann, dass sie ihr Kind da abgibt. Und dann ist es, dann weint es halt und es ist in Ordnung. Und nach ein paar Tagen ist es dann vorbei.
Kommt denn die da drauf, dich ausgerechnet?
Ja, die hat die Krippenlüge gelesen. Und ist über das Buch gekommen, ich glaube, sie hat sich so ein bisschen versprochen davon, dass ich, weil ich ja oft von Perspektivenwechsel spreche, dass ich auch da die Perspektive wechseln kann und zwar sie jetzt als Mutter unterstütze in dieser Krippe. Also der Auftrag für mich war auch von wegen, sie gehen da bitte mit hin, erklären das fachlich, dass wir das so nicht machen. Naja gut, ich meine, die kommen natürlich nicht mehr zu mir. Warum nur?
Wahrscheinlich, ja.
Nein, wir haben uns auch dann wirklich verabschiedet von wegen, tut mir leid, ich bin dafür die Falsche. Ich würde genau andersrum reden. Ich würde sagen, planen Sie mal 2 bis 3 Monate ein. Schauen Sie sich genau an, wie ist das Eingewöhnungskonzept in der Krippe und vor allem nicht nur das Konzept, sind dort auch Menschen, die dieses Konzept, wenn sie überhaupt nach einem Konzept arbeiten, auch umsetzen können. Das ist ja mein Blickwinkel. Ich hatte ja auch, wir haben das letzte Mal ja auch drüber gesprochen, von wegen, wenn Kinder aus den Armen gerissen werden, von wegen, das muss jetzt sein. Ich glaube sogar, ja, dass dieser Druck sehr, sehr oft, natürlich, der kommt auch von Fachkräften, von wegen, das muss doch jetzt mal gehen. Gleichzeitig kommt er auch sehr, sehr, sehr oft von Eltern. Und ja, ich kann die Perspektive wechseln und kann die Not verstehen. Ich stehe aber auf der Seite der Kinder. Punkt.
Ja, definitiv. Ich meine, Perspektivwechsel ist ja auch wichtig. Ich finde auch, dass man immer alle Seiten betrachten muss und auch zu gucken, was ist bei den Eltern los, was, also auch um deren Gedankengänge zu verstehen. Aber es ist ganz klar, dass man für jemanden steht, dass man die Interessen eines, also einer Partei wirklich im Auge hat und dann auch schaut, was braucht dieses Kind einfach auch entwicklungspsychologisch. Und wie kann ich das unterstützen? Aber da kann ich nicht gegen vorgehen.
Ich muss gar nicht nur auf einer Seite stehen. Ich muss einfach schauen, wer ist denn, ich sage das ja immer wieder, wer ist denn das schwächste Glied in dieser Kette? Und wer kann denn, wer hat denn keine Wahl? Und das Kind hat keine Wahl. Und jetzt müssen wir eben schauen, was würde das beim Kind anrichten? Ist es gewaltvoll, wenn ich ein Kind einfach so irgendwo abgebe, wo es sich nicht auskennt, zu Menschen, die es auch nicht kennt, wenn es eben praktisch keine Eingewöhnung gibt, keine Ankommensphase gibt? Für mich ist das schwere psychische Gewalt.
Ja.
Aber erzähl du doch mal, du kennst dich, du bist Multiplikatorin für die partizipatorische Eingewöhnung.
Ja,
du machst
ganz genau
bergeweise Seminare zum Thema Eingewöhnung und Bindung und so weiter. Ich habe gestern Abend in der Jahresbegleitung auch gesagt, ich habe schon Seminare gemacht, das ist vor 20 Jahren, das ist unglaublich lang her. Da gab es das Berliner Modell, es gab das Münchner Modell anschließend. Und also da habe auch ich Dinge in Seminaren gesagt, die würde ich so heute nicht mehr sagen. Einfach, weil ich auf einem anderen Wissensstand war. Und aktuell sind wir ja auf dem Wissensstand, dass wir im Idealfall gar kein Modell verwenden, sondern Feinzeichen der Kinder beobachten und dass wir ja ganz klare Signale von Kindern bekommen, wo sie sind, wie es ihnen geht. Und es geht ja nicht darum, dass ein Kind nicht weinen darf.
Nein, um Gottes Willen, dieses Gefühl gehört ja dazu, genauso wie auch Freude und alles andere und Wut und alles dazu gehört, gehört natürlich auch Traurigkeit dazu und die darf ja sein. Und dann ist aber immer die Frage, wie kann denn die Person, also was das Kind definitiv braucht, ist einen erwachsenen Menschen, der das sieht und das Kind dadurch begleitet.
Ja.
So, und dieser erwachsene Mensch, das muss nicht primär die Mutter sein, also nicht die primäre Bezugsperson, das können auch andere Menschen übernehmen. Nur in einem Kontext, wo ich vielleicht 15 Kinder in einer Gruppe habe und heute alleine bin, dann ist das schwer möglich. Nur wenn das halt erfüllt werden kann, dann ist ja gegen außerfamiliäre Betreuung, das ist ja dann auch keine Fremdbetreuung mehr, absolut nichts einzuwenden. Nur in den wenigsten Fällen haben wir die Ressourcen dafür.
Ich kenne da zwei Leute, die haben ein Buch zu diesem Thema geschrieben.
Ja, genau, das könnte man sich mal durchlesen.
Naja, das ist aber ja genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass Kinder nicht in außerfamiliäre Betreuung gehen sollen. Das ist, war nie der Punkt, ist nicht der Punkt. Nur das, was nun mal in der Praxis stattfindet, ist schädlich oder sehr oft stattfindet, ist einfach nachgewiesenermaßen schädlich für Kinder. Und wir haben auch in den Einrichtungen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir kennen beide Einrichtungen, da arbeiten Menschen, da würden wir nicht einem der Menschen, die dort arbeiten, unser Kind anvertrauen. Weil sie so viele eigene Themen haben, dass sie die Zeichen, die Feinzeichen der Kinder nicht lesen können. Und das ist ja, das sage ja ich immer, dieses Personalmangel ist nicht das Problem. Das Problem ist mangelhaftes Personal. Und wenn ich mich ganz, ganz, ganz weit aus dem Fenster lehne, wenn ich mitkriege, dass da die Psychothemen alle auf dem Tisch sitzen, sage ich das auch sehr, sehr deutlich und das auch seit Jahren schon. Und es wird immer deutlicher, merke ich, wo ich sage, die Krippe ist nicht die Außenstelle einer Psychiatrie. Und wenn ich selber so viele eigene Themen habe, dann muss ich die aufräumen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Das muss weder bei dir sein, noch bei mir sein. Wir würden dabei helfen, aber wir müssen es nicht machen. Nur es kann nicht sein, dass schwer psychisch verletzte Menschen Kinder verletzen, weil sie selbst nicht geheilt sind.
Ich habe ja jetzt eine Woche intensiv über dieses Thema gesprochen und wir sind da sehr, sehr detailliert in die ganzen einzelnen Sachen auch reingegangen. Und für mich ist halt immer so unverständlich, wie man glauben kann, dass die Zeit, wo die Kinder in der außerfamiliären oder in der Fremdbetreuung sind, wir haben ja den Unterschied oft schon dargelegt und es gibt für uns ja auch einen Unterschied, also irgendwo wirklich in der Fremdbetreuung sind, ich finde, es wird deutlich, was damit gemeint ist. Ne? Es wird deutlich, was ja, wir meinen, wenn wir Fremdbetreuung sagen und was wir meinen, wenn wir außerfamiliäre Betreuung sagen. Und wenn ein Kind tatsächlich in einer Fremdbetreuung ist und noch in einem sehr jungen Alter ist, wo gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich das Kind einfach gut entwickeln kann, ich kann nicht verstehen, wie man glauben kann, dass die Stunden, die ja bei vielen Kindern 6 bis 8 sind pro Tag, keine Rolle spielen. Also dass die Zeit, wo das Kind halt nicht adäquat begleitet wird, dass das für das kindliche Nervensystem keine Rolle spielt. Mhm. Wenn wir uns aber mal anschauen, was wir heute für Themen haben Richtung Schule, Richtung Jugendalter, Richtung Kriminalität, auch schon bei Kindern und Jugendlichen und. Klar, ich habe da keine Belege für, ich habe da keine Statistik für, doch Statistik schon, aber keine Studie drüber. Nur ich glaube, da dürfen wir uns nicht wundern. Und deswegen muss einfach ja das Augenmerk auf die frühe Kindheit, dass die Kinder dort sicher und stabil ja in die Welt geschickt werden. Und wenn ich dann wieder die Eingewöhnung betrachte, ich habe 2 sehr schöne Filme, wo ich einmal den Abschied von der Mutter, weil in den beiden Fällen, in einem war es der Vater, in dem anderen die Mutter, den Abschied von der Mutter gefilmt wurde, von einer Eingewöhnungsform und in dem anderen von einer anderen, wo halt das Kind, wo halt die erste Trennung nach ein paar Tagen schon erfolgte und das andere eben wirklich nach ein paar Wochen. Und dieser Unterschied, wenn man das mal so nebeneinander stellt und sich beide anschaut, das ist so Wahnsinn.
Ja, und die Filme kann man übrigens kaufen, die verwenden wir beide in Fortbildungen. Und der eine Film heißt Ganz nah dabei. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt, aber ich denke, dass es den noch gibt. Da werden verschiedene Eingewöhnungsmodelle gezeigt. Ja. Alle, die bei mir jemals irgendwas gemacht haben, kennen diesen Film. Mhm. Und der andere ist aus der partizipatorischen Eingewöhnung. Da weiß ich gar nicht, kann man den kaufen?
Nee, den kann man im Rahmen des Online-Kurses der partizipatorischen Eingewöhnung kaufen oder einsehen. Oder aber, wenn man eine Multiplikatorin, weil ich glaube, es sind im Moment nur Multiplikatorinnen, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon ein Mann dabei ist, kann man das halt im Rahmen eines In-House-Besuches oder so, kriegt man die dann auch gezeigt. Ja. Genau, es ist einfach so schön zu sehen, wie das eine Kind reagiert und wie das andere reagiert. Und das kann man so gut ablesen. Und wenn man dann ja auch weiß, was passiert entwicklungspsychologisch in dieser Zeit, dann ist es ganz logisch, wie es laufen müsste.
Naja, aber da sind wir ja genau am Punkt. Dazu muss ich mich auskennen, einigermaßen mit der Bindungstheorie, einigermaßen mit den Modellen. Ich muss einigermaßen wissen, was passiert denn ungefähr in welchem Alter. Und das sind wir aber nicht. Also wenn ich an die Mutter denke, die wollte, dass ich der Kita erkläre, dass sie keine Eingewöhnung macht. Das ist eine blitzgescheite Frau. Die ist beruflich wahnsinnig erfolgreich. Sie hat nur wenig Empathie und auch nicht für ihre Kinder. Also das ist einfach so die Kategorie, da muss man durch. Und du hast am Anfang gesagt, von wegen, du hast den Eindruck, es verändert sich gerade was, wieder mehr in Richtung, wir dürfen sie nicht so verweichlichen. Den Eindruck habe ich auch. Und jetzt bin ich ja die allererste, die von Kindern ziemlich viel verlangt. Nur, ich muss doch schauen, auf welchen, was können sie denn überhaupt schon leisten können? Und ein Kind mit 1,5 Jahren kann das noch nicht leisten. Das ist ja genau das Thema, wenn du von mir verlangst, dass ich jetzt eine Nanga Parbat Tour mache. Ich kann es nicht leisten, es geht nicht. Ich würde kaputt gehen dabei. Man muss halt dann einfach anfangen mit ein bisschen Wandern, bevor man vielleicht irgendwie die höchsten Berge der Welt erklimmt. Und mir geht das alles zu schnell. Ich sage nur das Faultierprinzip. Wir nehmen den Kindern, wir drücken so auf Tempo. Und es geht nicht drum, dass, es geht nur drum, wie. Und nochmal, ich bin die allerletzte, die Kinder zu Tode schont. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Alles
wir müssen
zu
den
seiner
Kindern
Zeit.
Mehr zutrauen. Wir müssen, genau, aber alles zu seiner Zeit. Und die Zeit, ich muss gerade gucken, weil neben mir sitzt die Frieda, vor mir steht eine Tasse mit einem Faultier drauf. Und ich denke mir, das ist einfach, ja, wichtig, dass wir die Kinder nicht so durchs Leben rasen, sie zwingen so zu rasen, wie wir selber durchrasen. Das ist auch eine Entscheidung, gell? Also es sind nicht immer alle außen Thema. Es ist auch meine Entscheidung, wie schnell bewege ich mich, wie schnell ich trainiere seit Jahren, zum Beispiel so Sachen zu sagen, wie ich gehe noch schnell aufs Klo. Da versuche ich die ganze Zeit schon, also seit mindestens 20 Jahren, dieses mich selber antreiben zu minimieren. Es gelingt mir, aber nur sehr langsam, ja. Aber dieses langsam ist so wichtig. Und das merke ich auch gerade. Ich habe auch, jeder, der Podcast hört, weiß, ich habe gerade einen jungen Wilden im Haus. Und, also einen Hund. Und da geht's auch. Da komischerweise kann ich das viel besser zulassen, dass alles seine Zeit braucht und dass ich da kleine Schritte sehe. Und die Zeit einfach. Und da, glaube ich, brauchen wir, weißt du, wir haben mit den Pflanzen die Geduld. Wir kennen ja alle diesen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Die Tomaten auch nicht, die Kinder auch nicht. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige Sache da eben. Ich habe vorhin von der Frieda geredet, dass sich da einfach auch Zeit zu nehmen, wirklich ein Faultierprinzip zu leben. Und das heißt nicht faul sein, das heißt nur Perspektivenwechsel und Tempoanpassung und Beobachtung und einfach auch du sagst immer so schön, dieses dort, wo deine Füße sind. Mir fehlt es wirklich, dass wir auch immer mal wieder, das können wir nicht den ganzen Tag, weil wir nicht Gandhi oder Jesus sind, nur immer mal wieder auch den Moment wertzuschätzen. Ich habe auch vorhin von meinem jungen wilden Hund erzählt. Das sind so kleine Schritte, die sind so wahnsinnig wichtig und das sind aber die letztendlich die Stabilität geben. Und ich habe übrigens die Hundetrainerin im Podcast eingeladen gestern. Ich weiß noch nicht, ob sie zusagt. Ich hoffe sehr, weil ich so unendlich viele Parallelen entdecke zwischen Kinder. Ja, und vor allem auch nicht, was die Erziehung angeht und das Training, ja, sondern einfach dieses, was ist aktuelles Wissen, wie sehr aktuelles Wissen verändert. Ich bin ja jemand, ich muss ja beides haben. Ich brauche ja das Gefühl und den Verstand. Ich kann das nicht trennen. Also nur von wegen, nur nach Bauchgefühl, denke ich mir, nee, reicht mir nicht. Aber nur nach Verstand geht natürlich auch nicht. Also die Kombination. Und mir hilft es zum Beispiel unfassbar, wenn mir jemand erzählt von wegen, okay, das und das Verhalten folgt daraus, man kann das verändern, wenn man da und da hinschaut. Und das ist ja bei Kindern nichts anderes. Und wenn du zum Beispiel weißt, dass ein Kind mit 1,5 Jahren noch nicht in der Lage ist zu warten, weil dieses Hirnareal noch nicht online ist, dann wirst du das von dem Kind nicht verlangen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass das war mir echt, ich habe bereits 12 Jahre lang einen Setter gehabt und ich kenne mich echt nicht schlecht aus, aber ich wusste nicht, was zum Beispiel dieses um mich rumrennen an der Leine, was echt unangenehm ist, dass das ganz Klassisches schon zum Jagdverhalten gehört. Du, da muss ich irgendwie zufällig auf eine Frau treffen, die sich so spezialisiert hat, dass sie sich genau in dieser Nische auskennt. Und es ist ja mit Eltern nichts anderes. Überleg doch mal, wie viele Tipps kriegen Eltern von wie vielen Menschen. Und jeder sagt was anderes. Und jeder will sein Ding auch ein Stück weit verkaufen. Jeder will seine Bücher verkaufen. Jeder will seine Seminare verkaufen. Die einen, die brechen es alles so runter und säuseln dir durch die Welt, wo ich mir denke, ach komm, so ist es ja jetzt auch nicht, ja. Also immer für alles Verständnis und alles hat keine Ahnung was, wo ich denke, nee Leute, echt nicht. Nur wir müssen halt schauen, was ist in welchem Alter, was kann ich von einem Menschen in welchem Alter verlangen. Und dann
es ist ja auch ein Unterschied.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und auch dann spielt ja auch die Persönlichkeit noch eine Rolle, ne? Also du kannst ja auch nicht von jedem, ja, von allen Kindern das Identische verlangen. Also ja. Ich meine, du hast genügend Kinder zu Hause. Du hast.
Ich kann von, aber trotzdem kann ich von jedem Kind das verlangen, was es in dieser Zeit erst in der Lage ist, überhaupt zu können. Ja. Ich kann ja nicht von einem 6 Monate alten verlangen, dass er jetzt läuft. Es geht einfach noch
ganz
nicht. Der
genau.
hat da noch nicht die, da sind die ganzen Dinge ja noch gar nicht da oder. Also sind schon da, aber es geht noch nicht.
Richtig, aber ich kann von, genauso ist es, aber ich kann von einem 13-Jährigen durchaus verlangen, dass er seine Wäsche in einen Wäschekorb legt. Und der ist durchaus dazu in der Lage. Und da kann ich dann sagen, okay, jetzt kann ich, entweder ich bin extrem gelassen, denke mir, na ja, ist halt Pubertät, ist halt egal, liegt halt der Korb Wäsche da. Oder jetzt kommt's auf die Persönlichkeit und auf den Anspruch der Eltern an. Es gibt halt auch mal eine Ansage. Und oder, Achtung, ganz schwieriges Wort, Konsequenz, wahlweise Strafe. Jetzt können wir wieder sagen, von wegen ja adultistisch und ich darf das nicht und ich darf nicht Kinder bestrafen. Also ich erinnere mich da an Szenen aus meinem eigenen Leben mit einem meiner Bonussöhne. Da wurde ich schon sehr deutlich. Da ging es mal ums Thema Körpergeruch und Duschen. Mein lieber Mann.
Das ist zum Beispiel auch etwas, ich finde gerade, wenn du jetzt Körpergeruch und Duschen nimmst, das gibt einfach Dinge, zum Beispiel bei mir, die dulde ich nicht. Und dazu gehört eben auch das. Ne? Also ich habe auch schon meine vor die Tür gesetzt, aus dem Auto raus, weil ich gesagt habe, ich fahre keinen Meter weiter. Das geht nicht, ihr könnt den Rest der Strecke mit dem Bus fahren. Also das wissen die. Und das hatte ich auch tatsächlich, haben es alle drei sind sehr, sehr sauber. Und auch deren Freunde, ne? Also wenn die dann so kommen, also das sehen die mir schon an, meine Kinder, wenn ich die Nase rümpfe, was ich schon definitiv sagen muss, dass ich mich auch mit Pubertierenden genauso wenig wie mit Kindern in der Autonomiephase mich nicht auf eine Wippe setze. Also da muss ich auch wieder, wenn ich möchte, dass das funktioniert, muss ich gucken, dass ich bei mir bin. Genauso wie bei dem Kind, was 2 ist und sich auf den Boden schmeißt. Wenn ich da wütend drüber werde oder mit einsteige, dann wird es keinen schönen Ausgang geben. Und wenn ich mit einem pubertierenden Kind auf die Wippe gehe und mein eigenes Thema mit hereinbringe und meine Macht ausspielen will, dann wird auch das keinen guten Ausgang haben. Weil ich habe ja meinen Kindern zum Beispiel auch beigebracht, dass sie ihre Meinung vertreten dürfen. So sind sie aufgewachsen. Und wenn ich jetzt mit einem 14-, 15-Jährigen, wenn ich selber, ich bin dann auf einmal selber 15 und gehe jetzt in den Streit mit meinem 15-Jährigen, dann wird mein 15-Jähriger gewinnen, weil seine Potenziale einfach besser und gesünder sind. Er oder sie haben gelernt, dass sie wegen deutlich ihre eigene Meinung und Standpunkt vertreten, nicht bestraft werden. Ich habe gelernt, dass ich bestraft werde dafür. Also ich muss auch da ganz klar gucken, wie kann ich meine elterliche Rolle beibehalten. Und das heißt nicht laissez-faire zu werden, sondern zum Beispiel, wie du auch sagst, Konsequenzen. Das ist ja, wenn der 14-Jährige seine Wäsche nicht runterbringt. So, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Das erledigt sich ja nach 1-2 Wochen selber.
Ja, genau.
Weil dann ist ja gar nichts mehr da. Also da bin ich dann eher so, dass ich sage, definitiv möchte ich nichts in deinem Zimmer haben, was sich bewegt. Also dreckige Sachen, die irgendwann von Tieren befallen werden und die dann laufen können. Das möchte ich nicht. Alles andere ist mir total egal. Und wenn die irgendwann so, oh, ich habe überhaupt gar keine Socken mehr. Ups, wie kommt denn das?
Ja, ja, ja.
Und dann schaffen die Socken es auf einmal auch wirklich wieder in den Keller? Also ich würde da jetzt nicht in so einen Kampf gehen mit denen.
Nein, aber altersabhängig ihnen einfach auch Dinge zumuten, das meinte ich damit.
Ja, natürlich. Und dann sagen du, dann hast du eben keine Klamotten mehr, wenn du es nicht auf die Kette kriegst.
Das ist für mich eine logische Konsequenz von, wenn ich keine Socken in die Wäsche bringe, sind sie irgendwann aufgebraucht, ich habe keine mehr.
Mache ich ja bei einem Dreijährigen nicht.
Nein, eben, das meine ich altersabhängig und fähigkeitsabhängig. Und dann geht's aber auch drum, dass ich den Kindern in der jeweiligen Entwicklungsphase, ich sag jetzt mal nicht Alter, weil Alter ist nicht zwingend an Entwicklungsphasen geknüpft. Also andersrum, es ist an den Entwicklungsphasen geknüpft, aber die Bandbreite ist sehr groß. Und da denke ich mal, geht's eben auch drum, dass man dann schaut von wegen, wann kann ich wem was zumuten? Und dann finde ich es aber auch wichtig, den Kindern und auch den Erwachsenen das zuzumuten, was sie können. Ja. Sowas, weißt du, wir reden von Selbstwirksamkeit. Das ist so, so wichtig. Wir reden von Selbstverantwortung. Und ich kann halt einfach nur lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen, wenn ich auch merke, mein Nicht-Tun hat auch Auswirkungen, sprich Socken an die Waschmaschine tragen oder wo auch immer hin.
Und da kann es ja auch sein, dass zum Beispiel ein Nicht-Mitmachen in der Schule, dass das eben auch Konsequenzen hat, ne? Wenn ich schlechte Noten schreibe und dann vielleicht kurz vorm Sitzenbleiben bin oder so.
Das wird natürlich.
Also ich finde, definitiv muss hingeguckt werden, wo braucht mein Kind Unterstützung, wo kommt es gerade nicht weiter und. Aber ich habe es zum Beispiel auch immer so gehandhabt, dass ich gesagt habe, euer Verhalten hat eine Konsequenz. Und wenn ihr am Ende von dieser Schule fliegt, dann müsst ihr auf eine andere. Macht euch das bitte bewusst, ob ihr das wollt. Wollt ihr auf diese Schule gehen? Weil das geht ja auch immer einen Rang tiefer. Ne? So, es wird ja nicht unbedingt besser, wenn man von der Schule fliegt. Wollt ihr euch in diesem Milieu aufhalten? Wollt ihr euch dann von unten wieder nach oben arbeiten? Wenn ihr das wollt, ja bitte, dann ist das eure Entscheidung. Aber ihr zieht das durch und ich werde euch da nicht pampern bei. Dann müsst ihr halt da durch. Oder es ist Mist gebaut worden. Und dann muss dieser Mist auch wieder ausgebadet werden. Dann muss, meinetwegen gibt es da eine Strafe. Ich weiß noch, ich habe einmal bei einem meiner Kinder wirklich dafür gesorgt, dass die Schule auch die Strafe durchsetzt. Die hätten das nämlich einfach vergessen. Und dann musste einer meiner Kinder mit dem Hausmeister im Hochsommer, es war sehr warm, irgendwelche Pflocklöcher buddeln. Das war die Strafaufgabe. Und ich bin mitgegangen, weil ich weiß, dass dieser Hausmeister der Schule, der ist nicht sehr empathisch Kindern, das war ja schon fast jugendlich, ne, gegenüber. Und ich möchte nicht, dass mein Kind unwürdig behandelt wird. Ich möchte aber, dass mein Kind das erfüllt, was es sich eingebrockt hat. Ich saß dabei in einer Entfernung unter einem Baum mit einem Buch. Aber ich war da. Und der hat die Flockhülsen
gedingst. Du bist so grausam.
Überhaupt nicht grausam. Ich fand das so wichtig, dass er das macht. Und der so, Mama, die vergessen das. Ich so, ja, deswegen. Und das möchte ich nicht. Ich will nicht, dass die das vergessen.
Naja, ich glaube halt einfach, wir wollen, dass Kinder, dass Menschen ihr Leben leben, dass sie zu sich stehen, dass sie eine Meinung vertreten können. Das ist schon viel. Wir haben ja ganz viele Menschen, die genau das nicht können. Die fallen ja schon um, wenn du ihnen mal ins Gesicht pustest.
Ja.
Und es ist wahnsinnig unbequem, eine Meinung zu haben und zu dieser Meinung auch zu stehen. Das kann sehr, sehr einsam machen, vor allem wenn die Meinung nicht besonders populär ist. Großes, großes Thema. Kenne ich mich ein bisschen damit aus. Gleichzeitig ist das einfach auch der Punkt, wo Menschen mit sich dann irgendwann zufrieden sind. Das ist das, was sie psychisch auch gesund hält, was Stabilität gibt. Wenn du es schaffst, auch mal im Gegenwind zu stehen, hast du einfach das bessere Leben. Und das können aber nicht ganz junge Kinder. Und ich brauche eben in diesen ersten paar Jahren, ich sage immer, weißt schon, mein Baby. Und da geht es ja jetzt darum, aus das Fundament erstmal zu bauen. Und ich wünsche mir immer, dass ganz junge Kinder so ein Stahlbeton-Fundament haben.
Ja.
Und dann kann es auch mal wackeln im Leben. Es geht ja nicht drum, du hast es gerade so schön gesagt, wir wollen doch um Gottes Willen nicht Menschen pampern und ihnen nichts zumuten. Hallo, herzlich willkommen im Leben. Es hat uns hier niemand ein Picknick versprochen. Leben ist anstrengend. Punkt. Leben hat mit Verlust zu tun, mit Freude, mit Schmerz, mit ganz tragischen Dingen, mit Krankheit und Achtung. Jedes Leben hat mit Tod zu tun. Ich kann aber nur stabil sein im Leben, wenn ich trainiere, wenn ich Stabilität trainiere. Resilienz ist wie Sport. Und du weißt immer erst danach, ob du Resilienz warst. Du weißt erst, wenn du das am Gipfelkreuz entscheidet sich, hast du diesen Berg geschafft oder nicht. Auf dem Weg zum Gipfelkreuz weißt du es noch nicht genau. Ich glaube nur, wir können einfach von den ganz jungen Kindern nicht das Gipfelkreuz verlangen. Das können wir von Erwachsenen verlangen, manchmal, auch da nicht. Und wir brauchen jetzt erstmal Stahlbeton. Und Stahlbeton heißt halt auch in den ersten Jahren, dass ich ganz, ganz viel emotionale Stabilität gebe, dass ich die Kinder nicht lange warten lasse, weil sie es einfach nicht können, dass ich liebevoll mit den Kindern umgehe, weil ganz kleine Kinder brauchen in den ersten Jahren erstmal ganz viel Stabilität, ganz viel Zuwendung, ganz viel Liebe, ganz viel Körper vor allem auch. Da können wir auch mal drüber reden. Man darf, weiß ich gar nicht, ob man es darf, aber es wird ja momentan angeraten, den ganz jungen Kindern in den Krippen wenig bis keine körperliche Zuwendung zu geben, von wegen sexualisierte Gewalt. Ich weiß gar nicht, ob ich drüber reden möchte oder ob ich einfach sagen müsste, sag mal, seid ihr zu nah an der Wand gewesen beim Schaukeln, oder?
Echt jetzt? Stelle ich mir gerade vor, boing.
Das sagt mein Bruder immer so schön, zu nah an der Wand geschaukelt, oder? Oder er sagt, dem hat es doch in die Schäse geschneit. Also dem hat es doch in den Kinderwagen geschneit. Also wenn ich jungen Kindern jetzt körperliche Zuwendung entziehe, weil ich Angst habe, dass das sexualisierte Gewalt ist und das in den ersten 2 Lebensjahren in den Krippen, dann habe ich aber mit dem Gesicht nach vorne zu nah an der Wand geschaukelt.
Und da sind wir ja wieder bei Eingewöhnung. Da sind wir ja wieder dabei, dass im Grunde genommen das, was wir später uns wünschen von unseren Kindern, alles das, was du aufgezählt hast, ne? Und vor allen Dingen boomt ja auch der Markt der Selbstoptimierung, der ich spüre mich selber, ich weiß, was in mir vorgeht, ich bin mein eigener Schöpfer, keine Ahnung was. Auf jeden Fall mit solchen Kursen, ne, wenn das gut läuft, kannst du das meiste Geld irgendwie verdienen.
Also ich habe ja jetzt, das muss ich kurz erzählen, ich habe ja jetzt beim Universum, gell? Ich habe ja noch nie was beim Universum bestellt, aber jetzt dachte ich mir, ich mache das jetzt mal, weil es mir angeraten wurde, Bestellungen beim Universum, bei mir kommt da nichts. Also ich habe jetzt schon mehrere Absagen gekriegt, ich habe für die Stiftung ein Wohnmobil im Kopf. Genau. Ja, nee, leider nein. Aber immer zwei, leider immer noch nichts. Ich habe jetzt nochmal nachgehakt, aber das kommt schon noch. 2 Antworten stehen noch aus.
Ach, liebes Universum. Das sind doch die Dinge, die umgesetzt werden müssen.
Ja, weil vielleicht sollte ich das nicht beim Universum bestellen, sondern ich habe ja 2 große, also es steht jetzt noch ein großes Autohaus. Ja, habe ich gemacht. Ich habe genau die Wohnmobilhersteller angeschrieben. Und habe ihnen genau erklärt, was ich haben will und warum vor allem. Aber naja, gut, du warst aber gerade von wegen, Selbstoptimierung, wir lernen in uns zu hören, uns zu fühlen, uns zu spüren. Bräuchten wir alles nicht, gell?
Tja, wenn wir es nicht abtrainieren würden. Mhm. Oder zumindest diese Menschen, dieser Selbstoptimierungsmarkt, der boomt ja unfassbar. Mhm. Und wenn dieser Markt boomt, da muss man doch gar nicht so wahnsinnig große Wissenskompetenz haben, um zu wissen, ich meine, auch inneres Kind ist ja auch ein großes Thema. Es gibt doch keinen Menschen, der nicht weiß, was ein inneres Kind ist. So, und also das ist ja nun wirklich jetzt überall verbreitet. Aber dass das vielleicht was mit der Kindheit zu tun haben könnte, so weit ist doch der Schritt gar nicht mehr. Und dass man doch vielleicht den Kindern von heute das mitgeben könnte, damit sie sich später nicht so arg um ihr inneres Kind, sicherer Ort und beschäftigen müssen. Das wäre doch was ganz Großartiges. Ich kann nicht verstehen, ja, dass sich das so trennt.
Ja, wobei ich bin ja mit dem Thema inneres Kind bin ich ja so ein bisschen kritisch, weil ich mir immer denke, es glaube ja wirklich, es gibt wirklich Menschen, die glauben, dass da in ihnen ein verletztes inneres Kind sitzt. Nee, sitzt nicht. Das ist ein Persönlichkeitsanteil. Ja, die Metapher ist sehr, sehr, sehr schön mit dem inneren Kind. Nur, wir haben da nicht nur innere Kinder sitzen, wir haben da ein ganzes inneres Team. An dieser Stelle Schulz von Thun von mir aus. Sind ganz viele Fragmente. Und jetzt geht's ja drum, diese Fragmente zusammenzuführen. Und das sind dann so Dinge, wo wir mit uns sprechen, wo wir auch innere Antreiber, haben wir schon mal einen Podcast drüber gemacht, wo wir da lernen, mit unseren Gedanken, Gefühlen, Themen, die wir haben, Trigger und so weiter umzugehen. Und dafür brauchen wir eine gewisse Stabilität. Und wenn die nicht innen ist, dann kommt die von außen, dann nennt sich sowas Therapie. Wo einfach Menschen dann an die Hand genommen werden und man gemeinsam mit einem kompetenten Erwachsenen, anderen im Idealfall weise und auch noch an dieser Stelle würde ich gerne sagen, gut ausgebildet und vor allem selbst geheilt. Kennen Sie meinen Spruch, erst heilen, dann helfen, der ist aber gar nicht von mir. Wo dann Menschen sich von anderen Menschen begleiten lassen. Wir bräuchten aber weitaus weniger Psychotherapien im Erwachsenenalter, wenn wir Kindern die Möglichkeit geben würden, dass sie gesund heranwachsen.
Und dazu gehört, dass die Erwachsenen, die diese Kinder begleiten, ihre Themen im Griff haben. Und das müsste von außen wirklich eingeführt werden, dass es ganz klar ist, dass man nicht nur ein polizeiliches Führungszeugnis braucht, um kleine Kinder zu betreuen, sondern dass man auch nachweisen muss, dass man psychotherapeutisch gearbeitet hat in Form von Selbsterfahrungen oder von Gruppen oder von eigener Psychotherapie, dass ich wirklich nachweisen kann, dieser Mensch hat sich damit auseinandergesetzt, was in ihm vor sich geht, damit er das nicht an ein Kind weitergibt. Das muss eine Grundvoraussetzung sein, wie auch jeder Psychologe bzw. Therapeutin müssen damit arbeiten.
Ja, und hätte ich in diesem Land was zu sagen, das keine Ahnung, in wie vielen Podcasts ich den Satz schon gesagt habe, würde das bereits beginnen in den Ausbildungen. Und wir haben ja momentan das Problem jetzt nicht mehr in Deutschland, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Wir haben ja momentan jetzt eher das Thema, dass es genügend gibt, nicht überall, aber fast überall. Und es wird munter weiter produziert. Großer Fehler, großer, großer Fehler. Ist absehbar, ne? Den Fehler, da muss ich jetzt nicht wirklich hellsichtig sein, um zu wissen, dass ich in absehbarer Zeit viel zu viele Fachkräfte habe und die Tagespflegen machen gerade der Reihe nach zu, die Kitas kriegen die Krippen nicht mehr voll, die Gruppen nicht mehr voll. Es wird jetzt ganz stark beworben. Das heißt aber auch, der Anspruch, ich spoilere mal unseren 100. Podcast, der Anspruch an die Fachkräfte sinkt in ganz vielen Einrichtungen und dementsprechend sinkt auch der Anspruch an die nicht nur fachliche Qualifikation, sondern auch persönliche Qualifikation. Das heißt, es wird in Zukunft noch weniger Menschen geben, die mit ihren inneren Kindern, inneren Teams, wie auch immer, Traumata arbeiten. Und wir gehen gerade einen Weg, der macht mir Sorge. Angst macht er mir nicht, aber Sorge macht er mir.
Definitiv.
Was machen wir denn da jetzt?
Tja, was machen wir denn da jetzt?
Naja, wir haben...
auf eine einsame Insel auswandern.
Ach, ich würde Schottland nehmen, Highlands. Die Highlands, ja.
Genau.
Ja. Naja gut, wir machen ja schon ganz viel. Wir lehnen uns schon weit aus dem Fenster. Wir arbeiten in Teams, wir arbeiten mit Einzelpersonen. Du arbeitest in der Stiftung ehrenamtlich, in der Gesellschaft ehrenamtlich. Ich arbeite in der Stiftung ehrenamtlich. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht mehrere Stunden mit irgendwelchen Menschen rede, wo gar nichts berechnet wird. Da gibt es Seminare, wir machen und tun. Also ich glaube, wir machen schon ganz, ganz viel.
Ja, wir machen ganz, ganz viel. Natürlich, also nicht natürlich, mir kommt es hier gar nicht so vor, weil es für mich halt so Normalität ist. Ne? Mhm. Also es gibt keinen Tag, den ich nicht mehrere Stunden ehrenamtlich mit diesem Thema verbringe. Keinen einzigen. Mhm. Also ne, genau wie du. Mhm. Ich war jetzt gerade eine Woche lang im Thüringer Wald zu diesem Thema.
Ja,
ehrenamtlich.
Ja,
ja gut. Das ist ja eine freie Entscheidung. Uns zwingt ja keiner dazu, das zu tun. Mhm. Was ich mir halt sehr wünschen würde, wäre, wenn Menschen, die die Zeit nicht haben und die Kapazität nicht haben, egal aus welchem Grund, völlig egal, das ist total legitim, aber dass all diese Menschen und jeder Einzelne, der das jetzt gerade hört, darf sich auch angesprochen fühlen, wissen muss, dass er oder sie wichtig sind. Es geht nicht ohne den Einzelnen.
Ja, genau.
Und man kann ja Dinge vielleicht unterstützen. Wenn ich weiß, ich kann nicht so viel ehrenamtlich machen. Ich möchte es vielleicht auch gar nicht. Ich bin vielleicht gar nicht so ein Typ dafür, der das möchte. Alles in Ordnung. Dafür gibt es ja genug. Es gibt ja nicht nur uns beide. Es gibt auch Kita-Fachverbände. Es gibt andere Dinge, die man unterstützen kann. So, ich sage jetzt mal deine Stiftung, ich sage mal unsere Gesellschaft, dann gibt es die Kita-Fachverbände, die können unterstützt werden. Sowas wie jetzt zum Beispiel auch hier mit dem Podcast, es ist nicht so, dass es darum geht, dass wir eine unfassbare Reichweite und damit Berühmtheit erlangen und jetzt steinreich werden. Es geht darum, dass gewisse Dinge und Themen transportiert werden. Und natürlich ist es wichtig, und jetzt komme ich zu meinem Werbeblock, dass wir, wenn man sich das anhört und jemanden weiß, den das vielleicht interessieren könnte, dass man sich die Arbeit macht und es dauert nicht lange. Vielleicht heute 5 Minuten weniger auf Instagram scrollen dafür. Einmal gucken, wo kann ich hier Sterne vergeben, an wen kann ich den verlinken. Ich kann den vielleicht auch mal in meinen WhatsApp-Status packen. Übrigens hier sonntags total und ne, irgendwie ist auch zwischendurch lustig und den kann man gut zuhören, haben nette Stimmen, ist auch zum Einschlafen geeignet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiterleiten und ein bisschen was machen, damit wir auch, weil schaut mal, wir sprechen, also ich habe jetzt, oder auch ihr, habt jetzt der Anke noch ein Jahr aus den Rippen geleiert. Weil ich habe mir heute Morgen auch vorgestellt, und Anke, du auch, dass wir definitiv was Besseres zu tun hätten, als jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Wir verzichten beide auf viele Dinge heute Morgen, das zu tun. Nochmal, das tun wir gerne, aber wir würden es auch gerne weitermachen. Dafür brauchen wir aber Unterstützung. Dafür brauchen wir Support. Dafür brauchen wir ein Like, ein paar Sterne und hey, hier, guckt mal. Aber das kommt halt auch nicht immer. Es ist auch in Ordnung, wenn es nicht immer kommt. Nur vielleicht einmal ins Gedächtnis rufen, jeder Einzelne ist wichtig. Und wir geben hier die Plattform, damit ihr was tun könnt.
Jetzt hast du aber einen leidenschaftlichen Werbeblock hier.
Und ohne Husten. Und guck mal, wenn ich in die Leidenschaft komme, dann huste ich nicht.
Dann hustest du gar nicht, genau. Okay, ich mache mal kurz weiter. Liebe Menschen von Niesmann Bischof oder Pössl.
Ja, bitte, kannst du die verlinken? Kannst du die auf Instagram, wenn du das Bappal, und ich nehme das Bappal, kannst du die verlinken?
Ja, aber die haben ja schon abgesagt. Die haben ja schon abgesagt.
Aber schau mal, es wäre doch für die keine Werbeaktion.
Wer auch immer es machen möchte,
dann erzähl doch mal bitte. Ja, du hast mich. Mein Stolz.
Das ist mein scheinender Moment.
Warte, ganz kurz, bevor du es sagst. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, Anke, damit wir es entsprechend vielleicht doch verlinken, mal sagen, was du denn mit diesem Mobil vorhast.
Ja, ich möchte das so, wie das früher mal, das feuerrote Spielmobil, die Alten kennen das. Ich hätte gern ein Stiftungsmobil und ich möchte dieses Stiftungsmobil vollladen mit Werbematerial und Aufklärungsmaterial. Da möchte ich auf jedem Parkplatz stehen bleiben, an dem ich vorbeikomme, und auf öffentlichen öffentlichen Festplätzen mich so einfach parken, also nicht mich parken, sondern das Wohnmobil parken. Und dann möchte ich da Aufklärungsveranstaltungen machen und gratis Beratungen im Wohnmobil, als praktisch ein fahrendes Aufklärungsmobil, weil ich in die Welt bringen will, wie wichtig Gewaltfreiheit für Kinder ist. Und ich meine nicht Gewaltbewusstheit, sondern Gewaltfreiheit. Mein Ziel ist die Freiheit. Das Bewusstsein, dafür schaffen wir schon, haben wir schon geschaffen, glaube ich. Und da gibt es dann alle möglichen Broschüren und Sachen und Gespräche und Ideen, wie man was machen könnte. Also, naja, das habe ich vor. Also nicht nur ich, sondern alle, die für die Stiftung arbeiten. Und dieses Stiftungsmobil soll dann praktisch rumgereicht werden. Immer an die, die am meisten unterwegs sind. Schau, ich könnte heute zum Beispiel, ich fahre heute mindestens an eine Tankstelle, mindestens an einen Supermarkt. Und heute Abend stehe ich, kann ich mich auf einen öffentlichen Platz stellen oder auch auf den Hotelparkplatz. Und dann könnte ich da einfach so die Tür aufmachen. Und dann kaufe ich so ein Kaffeespray, weißt du, so Kaffee raussprüht, wo es gut riecht. Und dann kommen sie alle, weil es nach Kaffee riecht.
Genau.
Und dann komme ich da mit Menschen ins Gespräch. Weißt du, ich hätte gern ganz, ganz niedrigschwellig ein offenes Herz und viele Friedas für eine friedavolle Pädagogik in der Welt. Mhm. Ja. Und mit Niesmann Bischof hat sich's gerade schon erledigt.
So. Vielleicht war es nur nicht in den richtigen Händen. Wir dürfen ja den Menschen eine Chance geben.
Zwei hatten sie schon. Also eine gibt es noch.
Ja, aber aller guten Dinge sind ja immer
also
drei.
Also gut, also Niesmann Bischof.
Und ich meine, es ist ja auch so, dass das ja eine Win-Win-Situation ist. Also erstmal sammelt man sehr gute Punkte, die man dann später mal einlösen kann. So Karma-Punkte oder was weiß ich. Also ich kenne mich nicht so gut mit dem Thema aus.
Das hätte ich mal die Mail schreiben sollen. Ich hätte mal reinschreiben sollen, betreff gutes Karma.
Ganz genau. Aber ich meine, man tut einfach was Gutes, was wirklich Gutes. Dann ist es so, dass dieses Mobil wird ja zur Verfügung gestellt. Es wird weder jemandem geschenkt noch abgetreten. Es wird zur Verfügung gestellt.
Nein.
Dieses Mobil, wird geschenkt.
Ich will kein Geschenktes. Ich will eine Dauerleihgabe.
Ja, sage ich doch.
Ich will es doch gar nicht haben. Gestellt. Ja, ja.
Ja, aber dann ist doch zur Verfügung gestellt richtig, weil du gerade Nein sagtest.
Okay,
nur dass ich das Richtige sage. Also, eine Firma stellt etwas zur Verfügung, was natürlich auch mit deren Werbung ausgestattet ist. Und dann fahren Menschen dieses Wohnmobil durch ganz Deutschland.
Und Österreich und Schweiz.
Österreich, Schweiz, vielleicht auch Kroatien.
Ja, oh ja!
Und fahren halt, man fährt damit rum und unterhält sich mit vielen Menschen. Und natürlich fällt ja dann auch immer der Werbename dieses Wohnmobils den Menschen ins Auge. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel eine Werbung kostet, eine Minute irgendwo im Radio oder als Plakat irgendwo. Und das ist eine fahrende Werbung und die können das doch auch steuerlich alles nochmal absetzen als Werbungszweck, aber da kenne ich mich auch nicht gut aus. Also es ist eine tatsächliche Win-Win-Situation, die unfassbar Gutes tut. Mhm. Also da sollte jede Abteilung nochmal drüber nachdenken, ob das nicht doch gut wäre. Aber die kriegen natürlich jeden Tag super, super viel und man landet vielleicht auch auf so einem Stapel. Mhm. Aber kramt doch nochmal die Stiftung für gewaltfreie Kindheit raus. Mhm. Es lohnt sich. Mhm. Definitiv.
Also
man rettet auch Deutschland damit ein Stück weit.
Absolut. Also, die Welt. Ich sag nur, eine friedliche Welt beginnt mit einer gewaltfreien Kindheit. Ich war nie
ist das davon, nicht ein schöner, scheinender Moment?
Ja, das ist der stiftungsscheinende Moment. Und ich war nie mehr davon überzeugt, als jetzt guck doch mal rum. Guck dir doch die Kindheiten an der ganzen Menschen, die Gewalt in die Welt säen und dann auch Gewalt ernten.
Hm. Ja.
Haben wir heute auch schon mal gelacht? Haben wir noch was Lustiges, so zum Ende?
Ja, ein bisschen haben wir auch gelacht. Oh, gelacht. Zwischendurch, glaube ich.
Ja, weil ich meine, jeder hat seinen Stolz. Jeder hat seine Stolz. Das ist mein entscheidender Moment. Ich habe auch meine Stolz.
Du hast deine Stolz, genau.
Scheine Schwester.
Schon gut.
Schon.
Ballmann.
Ja.
Genau, auf das Stiftungsmobil. Mein scheinender Moment ist, visionisiere
ist, ich liebe dieses Verb. Das ist ab heute, ich tausche meinen entscheidenden Moment gegen
visionisiere. Oh mein Gott. Ah nein, aber visiere ist es doch auch nicht.
Nee,
Vision.
Jetzt haben wir es.
Genau, also ich stelle mir vor, wie ich, also diese Wohnmobile, die haben doch bestimmt auch diese hydraulischen Sitze, ne, die immer so hoch und runter gehen, so wie in einem Truck, so ein bisschen.
Bestimmt.
Und ich habe ja auch einen großen Führerschein, also bis 7,5 Tonnen darf ich alles fahren.
Ich auch, und wieder.
Ich sehe mich schon aus dem Tunnel herauskommend in Österreich und dann irgendwas anfahren, wo viele, viele Kinder sind. Die sind ja in den Sommerferien überall. Mhm. Und dann stelle ich mich mit dem Stiftungsmobil hin, mache Kaffee und ich mache zeremoniellen Kakao.
Oh ja,
und dann sei du.
Die, genau.
Die bewerbe ich heute mal hier.
Ja, finde ich.
Die stelle ich da nämlich.
Genau, immer. Und dann haben wir so Luftballons dabei mit so Helium und dann blasen wir so Einhörner-Luftballons auf, weißt du?
Oh ja.
Und dann kriegen die Kinder, jeder kriegt eine Frieda und jeder, ach ja, ich sehe das auch schon. Ich visionisiere genau. Auch.
Ich visionisiere das auch total und dann kommen die Eltern und die Menschen zu uns und fragen, was macht ihr denn hier? Und dann wird das besprochen. Dann wird besprochen, wie wichtig frühe Kindheit ist.
Genau.
Und das mitgegeben. Und dann so, oh, das ist aber spannend, das, was ihr erzählt. Und dann merken die Menschen ja auch, dass wir denen gar nichts Böses wollen und dass man friedvoll mit uns umgehen kann und wir auch friedvoll mit den Menschen umgehen.
Genau so
und
ist es.
Dann tragen die das immer weiter. Und dann sagen die dann bei sich, hört mal, da gibt es welche. Und über die Stiftung, man kann dann vielleicht auch irgendwie mal einen Seminartag oder so buchen. Und dann kommt man viel, viel mehr mit den Menschen ins Gespräch.
Ja, genau, darum geht's. Ja, das ist es sehr, ich möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und
wirklich, du redest doch gar nicht so gerne mit Menschen.
Das stimmt nicht. Ich rede sehr gern mit Menschen. Ich bin nur auch gleichzeitig sehr gern allein. Ich brauche beides.
Das ist gut. Dann genieße gleich die 7 Stunden allein sein im Auto mit deinem Hörbuch. Und mein scheinender Moment für heute ist,
dass du eine Ballmann hast.
Ich habe eine Ballmann, genau. Ich habe, das ist definitiv ein schöner scheinender Moment. Ich habe eine Ballmann und du hast eine Stolz.
Und ich habe eine Stolz.
Jeder hat seine Stolz. Nein, genau. Nicht jeder, nur ein paar. Zumindest die nicht. Okay, Shiny Schwester, shine on.
Shine on, liebe Claudia.